als an dem ersten Tag, als die Gemeinde entstand, hat der Apostel Petrus gepredigt und er forderte seine Zuhörer dann auf, als sie die Worte gehört hatten und sie fragten, was sollen wir tun? Da sagt er zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich möchte heute gerne mit uns darüber nachdenken, warum möchte Gott, dass wir zu ihm umkehren, an Christus glauben und uns auf seinen Namen taufen lassen. Die drei, die hier vorne sitzen, werden das sehr gut wissen, warum sie das tun. Aber damit wir da mit hineingenommen werden, dachte ich, es ist gut, darüber nachzudenken. Um das aber zu tun, muss ich ein wenig ausholen und mit uns zunächst überlegen, was Menschsein überhaupt bedeutet und ausmacht. Zweimal wird im Alten Testament die Frage gestellt, was ist der Mensch? Und zwar im Buch Hiob und in Psalm 8. Man könnte auch anders fragen, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist das Besondere am Menschsein? Was macht es aus? Lasst uns einmal einen Blick auf diese zwei Bibelworte nehmen. Psalm 8, Vers 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm unter die Füße gelegt. Und bei Hiob steht, was ist der Mensch, dass du ihn so wichtig nimmst und auf ihn achtest, dass du ihn jeden Morgen prüfst, jeden Augenblick erprobst. Wenn selbst der Mond und die Sterne nicht rein sind in Gottes Augen, wie viel weniger der sterbliche Mensch, diese Made, dieser Wurm. Überraschend, diese zwei Bibelworte. An beiden Stellen wird diese Frage, was macht Menschsein aus? Was ist der Mensch, verbunden mit einem Erstaunen, mit einer Verwunderung, ja mit einer Skepsis, dass Gott diese uns menschliche Wesen, den menschlichen Geschöpfen so viel Aufmerksamkeit schenkt. Wo er doch im Vergleich zur Unendlichkeit des Universums so klein ist, so unbedeutend erscheint, gegenüber dem Glanz der Sterne so unrein. So, dass wir Menschen uns manchmal fühlen wie ein Wurm oder wie eine Made oder wie Sternenstaub am Rande des Universums. Und wenn wir darüber nachdenken, was macht eigentlich den Wert von uns Menschen aus? Woher kommt unser Wert? Dann suchen die meisten Menschen die Antworten auf diese Frage auf drei Weisen zu finden. Einmal in der Besinnung auf sich selbst. Auf die eigene Person bezogen lautet die Frage ja dann, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Und solange es Menschen gibt, stellen sie sich diese Frage. Eine alte griechische Aufforderung lautet, erkenne dich selbst. Gnoti seauton. Und bis heute ist die Frage nach der menschlichen Identität eine der wichtigsten Fragen, die uns Menschen umtreiben. Deshalb forschen wir, deshalb denken wir nach in der Philosophie, in der Neurologie, in den Naturwissenschaften, in der Psychologie, weil wir eine Antwort benötigen auf diese Frage. Wer bin ich eigentlich? Habe ich irgendeine Bedeutung? Um diese Welt sinnvoll deuten zu können, brauchen wir eine Antwort auf diese Frage. Und wir suchen sie und finden sie oft nicht in uns selbst. Man erzählt sich, dass Arthur Schopenhauer, einer der bekanntesten Philosophen der Neuzeit, der sich selbst eigentlich für einen der klügsten Menschen zu seiner Zeit gehalten hat, eines Tages im Frankfurter Tiergarten saß und weil er immer etwas heruntergekommen und ungepflegt aussah, hielt ihn der Parkwächter an und fragte ihn barsch, wer sind Sie? Auf diese Frage entgegnete der Philosoph frustriert, ich wünschte bei Gott, ich wüsste es. Diese Frage beschäftigte sein ganzes Denken. Aber ob er eine tragfähige Antwort fand, es scheint nicht. Wir Nicht-Philosophen suchen die Antwort oft auch in der Begegnung mit den anderen Menschen. Nicht selten leiten wir unseren eigenen Wert und unsere Bedeutung von dem ab, wie uns andere Menschen begegnen, was sie uns spiegeln, welche Bedeutung wir für sie haben. In der Arbeitswelt zum Beispiel hängt dann unsere Bedeutung oft von unserer Leistungsfähigkeit ab. Egal welchen Beruf wir haben, ob Krankenschwester oder Arzt, Lehrerin oder Jurist, Sozialarbeiter, Politiker oder Geschäftsmann, wir möchten von anderen gebraucht werden, um so unseren Wert zu bestimmen. Wir messen unseren Wert an der Bedeutung, die wir für andere Menschen haben, für unsere Patienten, für unsere Schüler, für unsere Klienten, Wähler oder Kunden. Dieser Wunsch, gebraucht zu werden, bestimmt oft sogar die Gestaltung unserer Freundschaften und unserer Beziehungen. Und so verlockend es erscheint, gerade in jungen Jahren, wenn man noch stark ist oder in der Mitte des Lebens, so seinen Wert zu bestimmen, weil man viel Zuspruch kriegt. Toll, was du gemacht hast, wie du das kannst, wie stark du bist, wie toll du aussiehst. So kritisch ist doch die Frage dann im Alter. Wenn wir in Lebensphasen kommen, in denen wir nicht mehr so viel leisten können und wo wir dann folgerichtig, wenn wir so unseren Wert bestimmen, zu der Antwort kommen, ich bin nichts mehr wert. Und ganz ähnlich beantwortet auch die Politik und die Gesellschaft diese Frage nach der Bedeutung und nach dem Wert des Menschen. Meist wird dem Menschen kein absoluter Wert gegeben, sondern ein relativer, der abhängig ist von seiner Nützlichkeit, von seinem Beitrag, den er für die Gesellschaft leisten kann oder zu leisten bereit ist. Wenn wir dann so darüber nachdenken, ja, was bin ich wert, wie können wir den Wert des Menschen bestimmen, dann gibt es zwei Tendenzen, eine Antwort darauf zu geben. Säkulare Humanisten sind zum Beispiel für gewöhnlich sehr optimistisch, wenn sie den Wert des Menschen bestimmen, obwohl sie glauben, dass der Homo sapiens eigentlich nichts weiter ist als das Produkt eines zufälligen Evolutionsprozesses, hoffen sie dennoch, dass sich das menschliche Wesen immer höher entwickeln wird, weiterentwickelt und irgendwann dieses grenzenlose Potenzial besitzt, seine eigene Entwicklung zu beherrschen. Und das Ganze und die ganze Welt noch zu einem Guten zu führen. Solche Menschen nehmen die menschliche Veranlagung zur moralischen Perversion, zur Ich-Bezogenheit oft nicht richtig wahr oder nicht ernst genug. Ihre gut gemeinten politischen Ideologien und Parolen scheitern immer wieder. Wir strengen uns an, aber wir schaffen es nicht. Sie enden in Tragödien, in Vernichtung, in Tod und Unterdrückung. Auf der anderen Seite tendieren Existenzialisten dazu, außerordentlich pessimistisch zu sein. Sie behaupten, dass es keinen Gott gibt und dass es deshalb auch keine absoluten Maßstäbe und keine Werte gibt. Und sie meinen, dass es bei der Selbsterkenntnis, wer bin ich, nur darum gehen kann, sich der sinnlosen Existenz zu stellen, die weder Bedeutung noch Zweck hat. Alles in dieser Welt ist in ihren Augen im Grunde genommen absurd. Auf diese Weise übersehen sie aber all das Schöne in der Welt. Die Liebe, die Freude, die Schönheit, die Kunst, die Musik, die Fähigkeit des Menschen zur selbstlosen Hingabe, seine Suche nach der Wahrheit, nach Hoffnung, die die Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag prägt. Gibt es eine Alternative dazu, wie wir den Wert des Menschen bestimmen können? Um die Frage nach der wirklichen Bedeutung des Menschen beantworten zu können, benötigen wir daher weder einen bequemen Optimismus der Humanisten noch einen düsteren Pessimismus der Zyniker, sondern, ich sage es einmal so, den radikalen Realismus der Bibel. Vom ersten Kapitel der Bibel an wird der innere und absolute Wert des Menschen durch die Schöpfung bestätigt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, nach unserem Abbild. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Geschaffen im Bilde Gottes. Das macht die besondere Herrlichkeit des Menschen aus. Aber was bedeutet das eigentlich? Worin besteht denn unsere Ähnlichkeit mit Gott? Worin diese Erhabenheit über den Rest der Schöpfung? In den alten Kulturen der Ägypter und Assyrer galten nur die Herrscher und die Könige als gottähnlich und als Stellvertreter Gottes auf Erden. Deshalb wurden manchmal an verschiedenen Stellen große Standbilder angefertigt und aufgestellt und die Menschen sollten dann vor denen niederfallen. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel von Nebukadnezar. Das sollte ihre Autorität und ihren göttlichen Wert symbolisieren. Und demgegenüber verleiht die Bibel aber jedem Menschen eine Art königlicher und göttlicher Würde. Verbunden mit der Würde der Verantwortung vor Gott. Der Mensch ist beauftragt, über die Erde und über alle Lebewesen zu herrschen. Gott krönt ihn mit Herrlichkeit und Pracht, aber er ist zugleich das einzige Wesen, von dem Gott für sein Tun auch Rechenschaft fordert. Über das, was er tut, und im weiteren Verlauf des Schöpfungsberichtes wird dann deutlich, dass der Mensch zwar Teil der Schöpfung ist und mit den Tieren den Atem des Lebens teilt, was ihn mit ihnen verbindet, aber er zugleich auch der Schöpfung gegenübersteht. Allein vom Menschen wird gesagt, dass sie wie Gott seien. Und dass das Unterscheidungsmerkmal zwischen Tier und Mensch sei. Das wird durch die ganze Bibel hindurch immer wieder betont. Und damit verbunden ist, dass der Mensch zum Beispiel einen Verstand hat, mit der er die Schöpfung tief ergründen kann. Er allein fragt nach den Zusammenhängen, nach Herkunft und Ziel und ist, wie die Bibel sagt, nicht unverständig wie das Vieh. Außerdem ist nur der Mensch ein moralisches Wesen, das zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und das seinen Weg in Freiheit wählen kann und wählen muss und sich vor Gott verantworten soll. Wenn wir sehen, dass Gott den Menschen anspricht, dann setzt das doch voraus, dass der Mensch ihn verstehen kann, dass er Verstand hat. Er sagt ihnen, was gut für ihr Leben ist und was schlecht. Und er setzt voraus, dass sie das unterscheiden können zwischen Erlaubnis und Verbot. Er beauftragt den Menschen, verantwortliche Beziehungen zu pflegen, zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Diese Fähigkeiten, das Verstandes der moralischen Unterscheidung, seine Kreativität, seine Möglichkeit zur hingebungsvollen Liebe, seine Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu erleben, das hebt ihn ab. Also, ich möchte es noch einmal uns darstellen, was macht nach der Bibel unser Menschsein, unsere besondere Stellung, unsere Gottes-Ebenbildlichkeit aus? Das erste war der Verstand. Das erste Privileg. Wir besitzen die Fähigkeit zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Mensch kann rechnen und kalkulieren. Er kann sprechen und auch so die kompliziertesten Zusammenhänge beurteilen. Er besitzt ein Erinnerungsvermögen und kann so Informationen speichern. Dadurch kann er die Zusammenhänge in der Schöpfung begreifen. Wir besitzen die Fähigkeit, in Gedanken außerhalb von uns selber zu stehen und so von außen zu betrachten und uns selbst zu beurteilen und uns zu fragen, wer oder was wir sind. Wir können selbstbewusst und selbstkritisch sein. Das zweite Privileg ist unsere Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen. Wir Menschen sind moralische Wesen. Obwohl unser Gewissen auch von unserer Erziehung und unserer Kultur mitgeprägt wird und daher fehlbar ist, bleibt es dennoch wie ein Wächter immer wachsam und warnt uns, dass da ein Unterschied ist zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Und dabei ist das Gewissen mehr als nur eine innere Stimme. Es repräsentiert die moralische, göttliche Ordnung. Wir fühlen uns dieser Ordnung gegenüber verpflichtet, sodass wir einerseits den starken Drang verspüren, das zu tun, was wir als richtig empfinden, und andererseits auch Schuldgefühle entwickeln, wenn wir etwas tun, was wir als falsch beurteilen. Alle die Moral betreffenden Worte und Vorstellungen, die in der Bibel vorkommen, wie Gebote, Verbote, Werte, Entscheidungen, Verpflichtung, Gewissen, Freiheit und Wille, Recht und Unrecht, Schuld und Schamgefühl, sind für Tiere vollkommen bedeutungslos. Und wenn der Mensch dann etwas tut, was er nicht tun soll, dann spürt er das. Wir haben zu Hause einen Hund. Wenn der etwas tut, was er nicht tun soll, dann duckt er sich auch. Aber reflexhaft zieht er den Schwanz ein. Eigentlich hat er kein schlechtes Gewissen, er fühlt sich nicht schuldig, aber er weiß, dass es gleich Ärger mit Herrchen gibt. Und dass es gut ist, dann sich so zu verhalten. Oder dass es umgekehrt, wenn er was gut macht, Leckerlis gibt, die er gerne möchte. Das ist aber etwas anderes wie diese Entscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse. Das dritte Privileg von uns Menschen ist, dass wir eine künstlerische Kreativität haben. Dass wir schöpfen können, Schöpfungsfähigkeit haben, wie Gott. Der Mensch kann neue Gedanken hervorbringen. Er kann selbst schöpferisch tätig werden. Wir können zeichnen, wir können malen, wir können bauen, bildhauern, erfinden, träumen, tanzen, Poesie schreiben, Musik machen, schöpferisch sein. Wir sind in der Lage, auch das zu würdigen, was Gott getan hat. Es anzubeten, es wahrzunehmen mit Augen, Ohren, Tastsinn. So können wir mit der Wissenschaft und der Technik die Erde verwalten und sie gestalten und sie uns untertan machen. Wir sollten dieses Privileg nutzen, um das anvertraute Gut im Sinne Gottes gut zu bewahren und für das Gemeinwohl nutzbar zu machen. Unser viertes Privileg ist unsere Fähigkeit, Liebesbeziehungen einzugehen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, heißt es, als Mann und als Frau. Und obwohl wir vorsichtig sein sollten und nicht zu viel aus diesem Text herausziehen, erscheint es mir doch legitim und berechtigt, darauf hinzuweisen, dass das Wort Gott hier im Plural, also in der Mehrzahl erscheint. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dass damit die Mehrzahl bzw. Zweizahl des Menschen korrespondiert, geschaffen als Mann und Frau aufeinander bezogen. Und von der Einheit der Liebe spricht auch Jesus kurz vor seinem Tod. Als er für seine Jünger betete und sprach: Ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir eins bin. Er wollte, dass sich seine Jünger untereinander liebten. Eine solche Liebesfähigkeit ist auch den Menschen vorbehalten. Natürlich, wir wissen, dass auch viele Tiere paaren sich. Manche gehen sogar eine feste Partnerschaft ein. Auf unserem Nachbargrundstück ist ein Storchenpaar. Das bleibt immer zusammen, oft auch lebenslang. Andere Tiere leben in Herden gemeinsam. Oder Haustiere können eine Zuneigung und eine Treue gegenüber ihren Menschen entwickeln und sich auch bis zum Letzten für ihre eigenen Jungen einsetzen. Aber die Liebe, die uns Menschen verbindet, ist doch mehr als ein Instinkt, wie ein trieb- und hormongesteuertes Verhalten. Gott selbst ist die Liebe und befähigt uns, an seiner Art zu lieben teilzunehmen. Was diese Liebe ist, das ist im 1. Korinther 13 beschrieben. Und das letzte Privileg schließlich, das uns Menschen auszeichnet, ist unser unerschütterlicher Durst nach Gott. Alle Menschen tragen diese Ahnung in sich, dass diese unsere Welt auf eine schöpferische, lebende Intelligenz zurückzuführen ist. Und komischerweise in Notsituationen beten alle zu dieser persönlichen Realität, selbst dann, wenn sie sonst im Leben bekennende Atheisten sind und die Realität die meiste Zeit ihres Lebens, die Realität Gottes die meiste Zeit ihres Lebens leugnen. Auch wenn wir vor Gott davonlaufen, gibt es dennoch diese Stimme in uns, die uns sagt, dass wir keinen Ruheplatz und keine andere Heimat finden werden. Es sei denn, wir finden bei Gott zur Ruhe. Ohne ihn sind wir wie Kinder, die ihre Eltern im Gewühl einer großen Menschenmenge aus den Augen verloren haben. Allein gelassen suchen wir nach der Hand, die uns hält und die unserer Existenz einen Sinn gibt. Unser Anrecht auf Menschenwürde, in einer persönlichen Beziehung zu Gott zu stehen, ihn zu lieben und anzubeten, das haben wir von Gott. Tatsächlich sind wir erst im vollen Sinne Mensch, wenn wir in einer Beziehung zu unserem Schöpfer stehen. In diesen fünf Privilegien zeigt sich, was Menschsein wirklich bedeutet. Was die geschenkte Gottes Ebenbildlichkeit ausmacht. Die Würde des Menschen als Potenzial ist uns von Gott geschenkt, gegeben. Ist unabhängig von unserem Alter, von unserem Gesundheitszustand, von unserer Leistungsfähigkeit und Herkunft, Unabhängigkeit vom Geschlecht des Menschen, seinem Besitz. Ganz egal, wie klein wir auch gegenüber dem Universum und dem Kosmos erscheinen mögen, wir sind auf diese Weise unvergleichbar geadelt und einzigartig. Emil Brunner, der bekannte deutsche Theologe, schrieb einmal: Im Tier sehen wir nicht einmal den kleinsten Anfang einer Tendenz, die Wahrheit um der Wahrheit willen zu suchen, Schönheit um der Schönheit willen zu gestalten, Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen zu unterstützen, das Heilige um seiner Heiligkeit willen zu verehren. Das Tier kennt nichts, was über seinen unmittelbaren Existenzbereich hinausgeht, nichts, woran es seine Existenz misst und womit es sie analysiert. Ich wünsche uns allen, und ich wünsche auch euch, die ihr euch heute taufen lasst, dass ihr diese von Gott verliehene Würde, diese besondere Stellung viel tiefer begreift und euch selbst entsprechend achten könnt als Gottes geliebte Kinder. Leider ist das aber nicht alles, was wir zum Menschsein sagen müssen. Es gibt noch eine andere, eine dunkle Seite, deren wir uns nur allzu sehr bewusst sind und zu der ich jetzt auch noch kurz etwas sagen muss, wenn ich unser Menschsein richtig beschreiben will. Ich möchte dazu zunächst unsere Gedanken, uns einige Worte Jesu vor Augen stellen, die stehen in Markus 7. Und Jesus rief das Volk wieder einmal zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift es. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Jesus vertrat ohne Zweifel die Ansicht, dass der Mensch wunderbar von Gott geschaffen ist in seinem Bilde, und doch war er davon überzeugt, dass dieses Bild auch entstellt wurde. Er würdigte den Wert des Menschen, aber er sah auch ihre Verlorenheit und ihr Ausgeliefertsein an das Böse. Genau deshalb ist er in diese Welt gekommen, weil Gott den Menschen liebt und wertschätzt und zugleich die Notwendigkeit seiner Rettung erkennt. Sie können dem Bösen nicht aus eigener Kraft entrinnen. Und in diesem Versen macht Jesus wichtige Aussagen auf das Ausmaß, das Wesen, die Herkunft und die Wirkung des Bösen im Menschen. Er sagt, dass alle Menschen davon betroffen sind. Es gibt nicht nur einige besonders unmoralische Einzelpersonen oder Gruppen. Er äußert diese Gedanken ja auch im Gespräch mit der moralisch hochstehenden Elite, der religiösen Elite von damals, um ihnen vor Augen zu führen, dass auch sie betroffen sind. Aus ihrem Herzen, auch aus ihrem Herzen, aus jedem unserer Herzen kommen böse Gedanken. Dem Wesen nach besteht das Böse im Menschen in seiner Ich-Bezogenheit. Man könnte sagen, in seinem Egoismus. Das macht die Aufzählung der Sünden deutlich. Alle haben ihren Ursprung darin, dass der Mensch seinen eigenen Vorteil zum Ungunsten seines Nächsten und gegen Gottes Willen sucht. Und das immer wieder. Das Böse hat seinen Ursprung im Inneren des Menschen, in seinem Herzen. Das heißt, Jesus macht letztlich nicht die schlechten Einflüsse der Umgebung oder eine fehlerhafte Erziehung oder schlimme Umstände für das Böse verantwortlich, Natürlich können diese Faktoren sehr ungünstig auf unsere Entwicklung auswirken, aber am Ende kommt es doch darauf an, was unser Herz daraus macht. Oft sind wir blind für den wahren Zustand unseres Herzens. Aber in hellen, erleuchtenden Momenten sind wir entsetzt über das Bestreben in uns, das Böse zu tun. Und weil das Böse so tief in uns selbst verwurzelt ist, helfen da auch keine oberflächlichen äußeren Heilmittel. So nach dem Motto, jetzt streng dich mal an. Wenn wir die Umstände optimieren, dann wird der Mensch am Ende Gutes tun und Frieden wollen. Diese Utopie wurde ja immer wieder geäußert. Nein, das sind Utopien von Humanisten oder Marxisten oder Kommunisten, die aber niemals aufgegangen sind in dieser Welt. Jesus spricht schließlich von der verunreinigenden Wirkung des Bösen. Es macht den Menschen vor Gott unrein. Das heißt, es macht ihn damit unheilig, beziehungsunfähig. Die Pharisäer waren der Meinung, dass die Unreinheit des Menschen eine äußerliche Sache sei, die man vielleicht vermeiden könnte, indem man nur reine Speise isst, indem man nur reine Gefäße benutzt, indem man nur reine Hände hat. Aber Jesus betont, dass die Verunreinigung innerlich ist. Die lässt sich nicht einfach abwaschen. Das macht uns unwürdig, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das Besondere und der Widerspruch unseres Menschseins liegt genau darin, dass wir einerseits Gottes herrliches Ebenbild sind und zugleich sündig. Dass wir sowohl die erhabenste Würde als auch zur niederträchtigsten Grausamkeit fähig sind. Einen Moment lang können wir uns wie Gott verhalten und selbstlos lieben, in dessen Bild wir ja geschaffen sind, und im nächsten Augenblick benehmen wir uns wie Bestien. Menschen sind die Erfinder von Krankenhäusern. Die helfen, Kranken zu heilen, von Universitäten, um Weisheit zu vermitteln, von Parlamenten, um ein Volk gerecht zu regieren. Aber wir sind auch die Erfinder von Folterkammern, von Konzentrationslagern, von Atomwaffen. Welch ein befremdender und verwirrender Widerspruch. Wir sind im Zentrum unseres Wesens vortrefflich und schändlich, rational und irrational, moralisch und unmoralisch, göttlich und bestialisch. Das ist unser Dilemma. Wenn Menschen mit diesem Schrecken ihrer Zwiespältigkeit konfrontiert werden, dann glauben einige in naiver Weise, dass wir dieses Problem selbst lösen könnten, indem wir uns einfach noch ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr um das Gute bemühen, versuchen, das Böse aus unserem Leben zu verbannen. So ist die Welt voll von solchen Selbsterlösungsideologien, Weltverbesserungsideologien. Aber der Widerspruch unseres Menschseins bleibt dennoch erhalten. Weil das Böse so tief in uns verwurzelt ist, ist eine Selbsterlösung nicht möglich. Wir bedürfen dringend der Erlösung, das heißt der Möglichkeit eines Neuanfangs. Ein neues Leben, eine Reinigung von der Verunreinigung der Sünde. Ein neues Herz, eine neue Perspektive, eine neue Schöpfung. Bin ich fertig. Aber was hat das, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht habt ihr euch das gemacht, was redet er heute, was hat das mit unserer Taufe zu tun? Was hat das mit der Taufe zu tun? Ein Mensch, der sich taufen lässt, der sagt damit vor der Welt und vor Gott, genau so, wie ich das jetzt dargestellt habe, ist es. Gott hat vollkommen recht, wenn er mich so sieht. Ich habe das erkannt. Ich bin einerseits von Gott gewollt. Ich bin von Gott geliebt und geadelt. Und er sehnt sich nach einer Beziehung mit mir, wie er das nur mit Menschen tut. Und ich bin zugleich auch schuldig und brauche die Vergebung meiner Schuld und die Erlösung aus meiner Verlorenheit. Ich kann das Problem nicht alleine lösen. Gott ist mein Gegenüber und ich bin als Mensch von ihm gerufen, ihm Antwort zu geben. Und er hat gesagt, wenn du dein Wesen und deine Situation so erkannt hast, dann musst du umkehren von eigenen Wegen. Dann musst du an Christus glauben und dich taufen lassen. Und darum gibt der Mensch in der Taufe Gott die Antwort. Die Taufe bildet das symbolisch ab, stellt diese Wirklichkeit dar, die wir oft nicht so recht wahrnehmen. Gott ging selbst uns in Jesus Christus nach, bis hin zum einsamen und verlorenen Ringen am Kreuz, verlassenen Ringen am Kreuz, wo er unseren Platz einnahm, unsere Sünden trug und unseren Tod starb, damit uns vergeben werden kann. Dann stand er von den Toten auf, fuhr in den Himmel und sandte den Heiligen Geist, der in unsere Persönlichkeit hineinkommen und uns von innen her verändern will. In der Taufe soll diese tiefe Verbindung zwischen Mensch und Gott zum Ausdruck kommen. Ich möchte es einmal so sagen, Taufe ist wie Geburt, Hochzeit und Beerdigung auf einmal. Ich fange mal kurz mit dem letzten an. Taufe ist wie eine Beerdigung, wo mein alter Mensch stirbt. Paulus beschreibt es im Römerbrief Kapitel 6 so, dass das Becken mit Wasser, das ihr hier seht, ein Grab darstellt, ein Wassergrab. Und wenn jetzt gleich der Robert zum Beispiel in den Fluten untertaucht, dann bedeutet es, dass er mit Christus gestorben und begraben ist, aber dass Gott ihm auch verspricht, dass er mit Christus auferstehen wird. Und wenn er dann herauskommt aus dem Wasser mit weißen Kleidern, dann sagt Gott dir zu, du wirst mit Christus auferstehen und alle deine Schuld ist abgewaschen. Und unsere Taufe ist wie eine Hochzeit. Wie ein ewiges Liebesversprechen. In der Taufe sagt Gott zu dem, der sich taufen lässt, ich liebe dich, Virginia zum Beispiel, ich liebe dich als mein Kind und mein herrliches Geschöpf. Und weil ich dich so liebe, habe ich meinen Sohn in die Welt und ans Kreuz gesandt, um dein Problem zu lösen. Aus Liebe hat er sein Leben für dich gegeben. Und die, die sich taufen lassen, die sagen zu Gott, wir haben deine Liebe erkannt und geglaubt. Und weil du mich so liebst, will ich dich zurücklieben und dir den Rest meines Lebens weihen. Dich allein will ich ehren und anbeten und in Beziehung mit dir treten. Und die Taufe ist wie eine neue Geburt. Johannes spricht in seinem Evangelium von einer neuen Geburt aus Wasser und Geist. Der Mensch, der mit Gott in einer Beziehung leben will, muss durch den Heiligen Geist neu geboren werden. Und wie ist das? Die Bibel sagt, das ist wie mit dem Wind. Man weiß nicht, wo er herkommt, wo er hingeht, aber man spürt seine verändernde Kraft. Man spürt die Auswirkungen. Und so ist das mit der geistlichen Geburt. Ich kann das nicht bis ins Letzte hinein erklären, aber die, die an Christus glauben und sich auf ihn einlassen, die spüren. Jetzt trinke ich was. Sie spüren die Kraft Gottes in ihrem Leben und wie etwas neu geworden ist. Das wirst auch du spüren, Carola. Und ab jetzt sollt ihr in der Gemeinschaft mit Gott leben. Liebe Carola, liebe Virginia, lieber Robert, ich wünsche euch, dass ihr diesen Tag nie vergesst. Dass er euch immer in Erinnerung bleibt, der euch daran erinnert, was ihr als Mensch seid und wie ihr mit Christus berufen seid, eine Liebesbeziehung mit Gott zu leben. Wie ihr eingesangen seid und dass euer altes Leben vorbei ist, dass Christus dafür gestorben ist und dass er euch reichlich segnen möge und mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Amen.